Es muss in jener frühen Zeit gewesen sein, dass die Hobbits die Schreibkunst erlernten, und zwar nach der Art der Dunedain, die sie ihrerseits viel früher von den Elben erlernt hatten. Und in jener Zeit vergaßen sie auch die Sprachen, die sie vorher gesprochen haben mögen, und gebrauchten von nun an die Gemeinsprache, das sogenannte Westron, das in allen Ländern der Könige von Arnor und Gondor geläufig war und an allen Meeresküsten von Belfalas bis Lun. Doch behielten sie einige eigene Wörter bei, auch die Monats- und Wochentagsnamen und eine Vielzahl alter Personennamen. Etwa um diese Zeit beginnt die sagenhafte Vergangenheit der Hobbits in Geschichte mit einer Zeitrechnung überzugehen. Denn im Jahre 1601 des dritten Zeitalters zogen die Brüder Marcho und Blanco aus der Sippe der Fahlhäute von Bre nach Westen und mit Erlaubnis des Hohen Königs in Fornost. Nach den Chroniken von Gondor war dies Argeleb II., der 20. Herrscher in der Erbfolge des nördlichen Königreichs, die 300 Jahre später mit Arvedui erlosch. Mit Erlaubnis des Hohen Königs in Fornost überschritten sie an der Spitze einer großen Schar Hobbits den braunen Fluss Baranduin. Sie kamen über die Steinbogenbrücke, die in der Blütezeit des nördlichen Königreichs erbaut worden war, und nahmen alles Land vom jenseitigen Flussufer bis zu den fernen Höhen in Besitz. Auferlegt wurde ihnen nur, dass sie die große Brücke wie auch alle anderen Brücken und Straßen instand hielten, dass sie die Boten des Königs achteten und seine Herrschaft anerkannten. Damit begann im Auenland die Zählung der Jahre. Denn das Jahr des Übergangs über den Brandywein, wie sich die Hobbits den Flussnamen zurechtlegten, wurde das Jahr 1 der Auenland-Zeitrechnung, und alle späteren Daten wurden danach berechnet. Die entsprechenden Jahreszahlen des dritten Zeitalters nach der Rechnung der Elben und der Dunedain ergeben sich also, wenn man zu den auenländischen Daten 1600 hinzufügt. Die westlichen Hobbits gewannen ihr neues Land schnell lieb. Sie blieben dort, und in der Geschichte der Menschen und Elben war von ihnen bald nicht mehr die Rede. Solange es noch einen König gab, waren sie dem Namen nach seine Untertanen, aber tatsächlich hatten sie ihre eigenen Oberhäupter und mischten sich ins Weltgeschehen außerhalb ihres Landes nicht ein. Zur Schlacht bei Fornost, der letzten im Krieg mit dem Hexenfürsten von Angmar, schickten sie dem König ein paar Bogenschützen zu Hilfe, oder behaupteten es jedenfalls, obwohl es in den Geschichtsbüchern der Menschen nirgends erwähnt wird. In diesem Krieg aber fand das nördliche Königreich sein Ende. Und nun betrachteten die Hobbits das Land als ihr Eigentum und wählten unter ihren Oberhäuptern einen Thain, der die Hoheitsrechte des Königs wahrnehmen sollte, den es nicht mehr gab. Über 1000 Jahre lang wurden sie von Kriegen kaum behelligt. Und nach der Schwarzen Pest im Jahre 37, Auenland-Zeitrechnung, gediehen sie und vermehrten sich, bis der unheilvolle lange Winter eintrat, auf den eine Hungersnot folgte. Viele Tausende kamen darin um. Aber zur Zeit dieser Erzählung waren die Tage der Not 1158 bis 1160 lange vorüber, und die Hobbits hatten sich wieder an ein Leben im Überfluss gewöhnt. Das Land war reich und fruchtbar, und wenn es auch vor ihrer Ansiedlung lange brachgelegen hatte, war es doch einst gut bestellt gewesen, und der König hatte dort viele Gehöfte, Getreidefelder, Weinberge und Forsten gehabt. Über 40 Wegstunden erstreckte es sich von den fernen Höhen bis zur Brandiweinbrücke, und 50 waren es von den Hochmooren im Norden bis zu den Flussniederungen im Süden. Die Hobbits nannten alles, was zum Hoheitsgebiet ihres Thains gehörte, das Auenland. Und auf diesem behaglichen Fleckchen Erde richteten sie sich ein und gingen den achtbaren Geschäften ihres wohlgeregelten Lebens nach. Immer weniger kümmerten sie sich um die Welt ringsum, wo man dunklen Gestalten begegnen konnte. Und schließlich meinten sie, dass Friede und Überfluss in Mittelerde die Regel seien und allen vernünftigen Leuten von Rechts wegen zustünden. Das Wenige, was sie über die Wächter und die Mühen derer gehört hatten, die den langen Frieden für das Auenland möglich machten, vergaßen sie oder schenkten ihm keine Beachtung. In Wirklichkeit lebten sie in einem geschützten Bezirk, hatten aber aufgehört, daran zu denken.